Eine ganz kurze Info, bevor diese Episode startet. In dieser Folge hier hört ihr immer wieder die ehemaligen Hannover 96-Spieler Gerald Asamoah und Carsten Linke. Die Töne sind aus dem Podcast Telefon Kopenhagen, der neuen Presse. Ich habe euch die beiden kompletten Interviews in den Shownotes verlinkt. Jetzt aber viel Spaß dabei.
Aber er kann durchschlafen. Durchschlafen für die wichtigen Spiele. So, und jetzt ist das Flugzeug ausgefallen.
Im Relegationsspiel zum Aufstieg in die zweite Liga zwischen Energie Cottbus und Hannover 96 fällt 1997 plötzlich das Flutlicht aus. Und das mitten in der zweiten Halbzeit. Zu dem Zeitpunkt wäre Hannover aufgestiegen. Doch der Flutlichtausfall sollte das Spiel auf den Kopf stellen. Ein Spiel, über das der damalige 96-Stürmer Gerald Asamoah sagte:
Das ist eine Geschichte, die man einfach nicht so schnell vergessen wird. Man wird auch nie vergessen. Weil die Leute fragen, wie war es da hin und her. Aber das Spiel in Cottbus war schon hart. Also ich war zu der Zeit 18. So war es in den jungen Jahren zu leben, war brutal.
Also kommt mit in die Saison 96-97 und dem legendären Aufstiegsspiel zwischen Energie Cottbus und Hannover 96.
Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
Normalerweise müsste man weiterspielen, denn man kann 1983 habe ich vielleicht 3 Jahre erlebt, die so gut waren wie dieses jetzt.
Jetzt ist wieder richtig Stimmung. Wir bauen uns jetzt wieder auf und dann steigen wir auf. Dann geht's wieder los.
Der Neustart für Hannover 96 in der Regionalliga Nord klingt 1996 so.
War überhaupt keine Einheit letztes Jahr. Und das ist eben der Unterschied zu heute, ne? Dass die Mannschaft absolute Einheit ist. Super.
Denn zum 100-jährigen Jubiläum war Hannover 96 in der Vorsaison zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die dritte Liga abgestiegen. Doch nun sind die Fans euphorisch. Der damalige 96-Manager Franz Gerber hat damals gegenüber N3 ein klares Ziel vor Augen.
Wir müssten versuchen, diesen Club eben ganz schnell wieder dahin bringen, wo er eigentlich hingehört, wo er mal vor vielen, vielen Jahren war. Und das ist natürlich einfach die Bundesliga.
Hannover 96 war damals drittklassig, aber die Liga hieß damals noch Regionalliga. Damals gab es unter der zweiten Liga 4 Regionalligen. Nord, Nordost, West-Südwest und Süd. Und Hannover 96 pflügt in der Saison 96-97 durch die Regionalliga Nord und beendet sie auch direkt auf Platz 1. Der damalige Verteidiger Carsten Linke erinnert sich daran.
Wir haben einen riesen Umbruch gehabt. Ganz viele fantastische junge Spieler, Fabian Ernst, Raphael Schäfer, Damian Brezina, Volkan Aslan, Boris Besovic, wirklich ganz, ganz tolle junge Spieler, die dazugekommen sind. Und wir ein paar Alten, mit Dieter Hecking, der dann kam, mit Jörg Sievers, meine Wenigkeit, wir waren so die Alten im Team und haben die Jungen geführt. Und dadurch, dass die Jungen die richtigen Einstellungen hatten, immer Vollgas gegeben haben, wurden wir auch im Training immer ans Limit gebracht. Die haben uns besser gemacht, in jedem Fall. Und hatten natürlich auch Qualitäten, die sie zeigen konnten. Fabian Ernst mit 17 Jahren, Libero in der Regionalliga. Kommt nur selten vor und die Art und Weise, wie er es dann ausgefüllt hat, war fantastisch. Er hat die Mannschaft auch mitgeführt von hinten raus. Also wir hatten tolle Spieler, Jens Jarasewski, der dazu gekommen ist, eine gute Kameradschaft, ein Trainer, der sich als Ausbildungstrainer weiterhin verstanden hat. Das ist auch ganz wichtig, dass die jungen Spieler, wenn sie in den Herrenbereich kommen, weiter an ihren technischen und auch läuferischen Möglichkeiten und körperlichen Möglichkeiten arbeiten. Also das hat alles funktioniert und wir sind ja in der Saison auch frühzeitig Meister geworden.
Aber als Tabellenerster durfte Hannover 96 damals nicht automatisch aufsteigen, sondern der Sieger der Regionalliga Nord musste noch 2 Entscheidungsspiele gegen den Sieger der Staffel Nordost austragen. Und das war in der Saison 1996-97 Energie Cottbus. Energie sorgte damals nicht nur in der Liga für ordentlich Furore, sondern vor allem im DFB-Pokal. Als Amateurverein gab es damals Siege gegen die Zweitligavereine Stuttgarter Kickers, den VfL Wolfsburg und die Bundesligisten MSV Duisburg und den FC St. Pauli. Unvergessen dabei natürlich das Halbfinale gegen den Karlsruher SC. Das war die Schneeschlacht von Cottbus.
Der ARD-Kommentator kommentiert, der Torhüter des KSC überlegt und die Cottbusser schießen die Tore. Das 3:0 durch Thoralf Konetzke kurz vor Schluss und die Fans sangen bereits von der Fahrt nach Berlin.
So klang das damals auf Lausitz TV. Und das hier sagte der legendäre Cottbuser Trainer Eduard Geier nach dem Spiel.
Tja, nach dem 1-0 hatten wir etwas Glück und in das Glück fiel praktisch 2-0. Und ich denke, am Ende war das ein verdienter Sieg.
Also so ein richtiger Pokalfight, Underdog gegen den Favoriten, viele Zweikämpfe und in dem Fall noch Schnee. Im Finale ging es für Energie Cottbus dann gegen den VfB Stuttgart, doch dazu später noch mehr. Das hier war auf jeden Fall jetzt das Jahr, das Cottbus und die Lausitz zum ersten Mal nach der Wende so richtig auf die deutsche Fußballkarte brachte. In der Liga ließ Energie Cottbus auch alles hinter sich und blieb zwischenzeitlich 57 Pflichtspiele ohne Niederlage. Das mit Spielern wie Thoralf Konetzke, Detlef Uhrgang, Frank Seifert, Jens Melzig und natürlich dem legendären Trainer Ede Geier. Die Namen von Hannover 96 von damals lesen sich allerdings etwas spektakulärer, gerade auch aus heutiger Sicht. Carsten Linke, Fabian Ernst, Dieter Hecking, Krešo Kovacek, Vladan Milovanovic und das tolle Duo aus Gerald Asamoah und Otto Addo. Trainer war Reinhold Fanz. Ja, und diese beiden Mannschaften trafen nun in Hin- und Rückspiel aufeinander. Und das alleine ist schon irgendwie eine blöde Regelung. Denn, kurze Geschichtsstunde, die viergleisige Regionalliga hat zur Saison 1994-95 ihren Betrieb aufgenommen. Eigentlich war jedoch geplant, dass es eine dreigleisige Regionalliga wird. Und zwar aus der Regionalliga Süd, der Regionalliga West-Südwest und der Regionalliga Nord. Das Problem daran war, dass die Regionalliga Nord fast die Hälfte der Fläche der gesamten Bundesrepublik Deutschland eingenommen hätte. So hätten also die Kickers Emden in der gleichen Staffel gespielt wie der Chemnitzer FC. Also das sind fast 600 Kilometer und etwa 7 Stunden Fahrt. Also einigten sich die Verantwortlichen darauf, dass es eine Regionalliga Nord aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein geben wird und eine Regionalliga Nordost aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Berlin. Weil es damals aber nur 3 Aufstiegsplätze gab, mussten die Sieger dieser beiden Nordstaffeln, also Nord und Nordost, in 2 Spielen nach der Saison noch um den Aufstieg spielen. 1995-96 trafen so TB Berlin und der VfB Oldenburg aufeinander. Das Hinspiel war ein 1:1 in Berlin und hört mal, wer im Rückspiel für den VfB Oldenburg vom Elfmeterpunkt getroffen hat.
Oldenburgs Vollstrecker ist der Torwart Jörg Butt, 1:0.
Das war ein Bericht aus dem DSF damals. Aber der VfB Oldenburg hat das Spiel damals auch gewonnen und ist in die zweite Liga aufgestiegen. Trotzdem ein ungerechter Modus fand damals auch schon der Oldenburger Spieler Alexander Woloschin.
Wir waren heute der glücklichere Sieger, muss man sagen. Kompliment an TB. Tut mir leid, dass nicht beide Mannschaften aufsteigen, weil es hätten beide verdient gehabt.
Und in der Saison 96-97 war die Ausgangslage auch nicht anders. 96 und Energie haben ihre Ligen dominiert und trotzdem durfte nur eine Mannschaft aufsteigen. Das ärgerte auch den 96er Krešo Kovacek.
Ganz beschissen. Ich weiß nicht, irgendwo sind da Fehler gemacht worden in den Statuten oder wie auch immer. Auf jeden Fall fair ist es bestimmt nicht. Ich denke mal, wir haben eine super Serie gespielt und genauso wie die Cottbusser und ich sag mal, nachher einer von uns beiden muss nachher mit leeren Händen dastehen und das ist auch eine ziemlich traurige Geschichte.
Daher feierten Energie Cottbus und Hannover 96 auch nicht wirklich die Meisterschaft, denn beide wussten ja, ey, da kommt noch was. Gegenüber N3 äußert sich damals auch der damalige 96-Manager Franz Gerber vor dem Spiel gegen Energie Cottbus.
Sie haben jetzt eine Mannschaft, aber jetzt haben Sie ein riesiges Problem. Sie werden mit großem Vorsprung Meister der Regionalliga Nord, sind aber dann eben nicht aufgestiegen. Sie müssen 2-mal gegen Energie Cottbus spielen und das kann natürlich, salopp formuliert, ganz fürchterlich in die Hose gehen. Wie planen Sie überhaupt? Sie müssen für die 2. und für die 3. Liga parallel planen.
Ja, es ist eigentlich eine Katastrophe, denn die Mannschaft und der Trainer haben also wirklich ganz Tolles geleistet. Eine Meisterschaft bedeutet ja im Fußball das Nonplusultra. Man hat es geschafft, man hat den Erfolg und dann in unserem Falle eigentlich doch nicht, denn wir müssen dann in so ein Relegationsspiel gehen. Wir können überhaupt nicht planen, wie zum Beispiel im Süden der Nürnberg oder Vestenbergs Kreuz, da steigen ja 2 auf.
Die kaufen jetzt schon, ne?
Die kaufen jetzt schon, die wissen, für was sie planen und können da ganz gezielt drauf losgehen. Wir wieder nicht. Wir wissen erst am 5. oder am 8. Juni, ist ja noch nicht ganz hundertprozentig, ob wir aufgestiegen sind oder nicht. Und wir müssen eigentlich im Moment mehr mit der Realität leben. Und die heißt, von der Wahrscheinlichkeit her ist das vielleicht doch weiterhin die Regionalliga.
Aber das ist nicht das Einzige, was Franz Gerber so stört.
Wir wollen unseren Zuschauern natürlich die beiden Relegationsspiele gegen Energie Cottbus gerne zeigen. Auch gerne abends nach der Tagesschau auf N3. Warum sträuben Sie sich da so gegen? Sie möchten nicht unter Flutlicht spielen. Was ist da so schlimm dran?
Nein, in der Meisterschaft spielen wir also sehr gerne unter Flutlicht. Wir sind auch immer bereit. Bloß wir sagen, dieses Spiel, diese beiden Endspiele, die werden von Kleinigkeiten entschieden. Cottbus hat bereits den Vorteil, dass sie also eine gewachsene, homogene Mannschaft haben. Wir sind ja im Schnellverfahren vor 10 Monaten zusammengestellt worden. Nicht so homogen, nicht so gewachsen. Cottbus hat den Vorteil, dass das zweite, das entscheidende Spiel in Cottbus ist. Jeder Fußballer weiß das. Und jeder Fußballer, der höher gespielt hat, weiß, in so einem engen Stadion und dann unter Flutlicht, der Karlsruher SC musste das ja sehr schmerzhaft erfahren, das ist ein weiterer Vorteil. Und wir wollen denen natürlich nicht einfach alle Vorteile in die Hand spielen. Wir wollen auch, dass das Spiel übertragen wird, unbedingt auch für unsere Zuschauer zusammen mit dem N3. Bloß wir haben halt gesagt, es müsste doch da eine Lösung geben, auch für den Donnerstag, dass man etwas früher beginnt, um dann den Cottbussern nicht noch einen weiteren Vorteil zuspielen zu müssen.
Aber Franz Gerbers Wunsch bleibt unerhört. Am 29. Mai und 5. Juni 1997 treffen Hannover 96 und Energie Cottbus um den Aufstieg in die zweite Liga in den Relegationsspielen aufeinander. Damals kommen 54.600 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Niedersachsenstadion nach Hannover. Während der Saison waren es durchschnittlich etwas weniger als 10.500 Fans, die sich die Heimspiele von 96 angeschaut haben. Aber die sehen an diesem Abend eine Nullnummer. 0:0 endet das Spiel. Der Cottbusser Jens-Uwe Zöpel fliegt jedoch mit Gelb-Rot vom Platz. Sonst ist wenig los. Die neue Presse titelte damals: Das Gänsehautspiel 96 kann Geierteam noch rupfen. Wann hat es das zuletzt gegeben? Am 8. April 1992. Auch da war das Niedersachsenstadion ausverkauft. 96 gewann den Pokal-Halbfinal-Krimi gegen Werder Bremen mit 7:6 nach Elfmeterschießen. Gestern wieder diese Gänsehaut-Atmosphäre. 54.600 Besucher waren gekommen, um dabei zu sein, wenn der Meister der Regionalliga Nord den ersten Schritt auf dem Weg zurück in den Profifußball macht. Mit dem Ergebnis konnten sie nicht zufrieden sein. 96 kassierte im ersten Spiel um den Zweitligaaufstieg gegen Energie Cottbus zwar kein Tor, schoss aber auch keins. Reicht dieses 0:0 im Rückspiel? Eine Woche später steigt dann das Rückspiel in Cottbus. Vor dem Spiel fragt der RBB Menschen auf den Cottbuser Straßen nach ihren Tipps und es zeigt sich, da gibt's viel Vorfreude und eine ganze Menge Euphorie.
3:1 für Energie natürlich. Das wäre eine klare Angelegenheit und es ist nach 90 Minuten beendet.
1:0. Ich bin selber dabei, mal sehen. Ich werde kräftig mitjubeln.
Hannover steigt auf, deswegen bin ich extra aus Wien angereist.
Ich nehme an, Cottbus wird gewinnen. Cottbus wird gewinnen, das fahren sie dann doch.
Also ich würde sagen so 2:0.
Für Energie.
Na, ich hoffe doch für Cottbus 2:1.
Das Stadion der Freundschaft ist dann mit 22.000 Fans bis auf den letzten Platz besetzt. Einige sind sogar auf Bäume außerhalb des Stadions geklettert, um noch etwas mitbekommen zu können. Die Stimmung ist aber schon in der Woche zuvor recht hitzig. Die Präsidenten der Vereine versuchen in der Woche zuvor, über die Medien etwas Feuer aus dem Spiel zu nehmen, doch das klappt leider überhaupt nicht. Es gibt vor dem Spiel einige Schlägereien der beiden Fangruppen. Das zeigen Posts aus Fanforen und auch Gerhard Delling, der das Spiel kommentieren sollte, bestätigte das wenig später. Aber vor dem Spiel hat Reporter Steffen Simon dann den 96-Trainer vor dem Mikro.
Ich bin hier mit Reinhold Franz, mit dem Trainer von Hannover 96. Jetzt ist die Zeit der Psychospielchen vorbei. Jetzt geht's ums Ganze. Jetzt nur noch 90 Minuten oder 120. Jetzt wird Fußball gespielt. Was für ein Spiel erwarten Sie?
Ja, es wird ein sehr hektisches Spiel werden, ein Kampfspiel. Und ich hoffe, dass unsere Spieler es gut dagegenhalten und dass wir von Anfang an auch nach vorne spielen und selbst Torchancen rausspielen.
Gibt es in Ihrer Mannschaft irgendwelche Probleme? Wir haben gehört, Asamoah hatte Schwierigkeiten, ist angeschlagen, genauso wie Milovanovic.
Ja, Asamoah hat im Rücken Probleme, ist eingerenkt worden und es geht also. Milovanovic haben wir zuerst mal rausgelassen, weil er nicht über 90 Minuten oder 120 so belastbar ist, dass er also volle Pulle spielen kann. Ich glaube aber, dass er während des Spiels reinkommt.
Sie hatten wenig Lust, hier unter Flutlicht zu spielen, nur ist es an. Ist es so schlimm?
Ja, im Moment nicht. Das wird in der zweiten Halbzeit an der Verlängerung vielleicht entscheidend sein können. Und ich hoffe, dass es aber nicht so ist.
Zum Schluss, was erwarten Sie? Wie geht das Spiel aus? Ihr persönlicher Tipp?
Also ich hoffe, dass wir mit 1:0 gewinnen.
Sein Reporterkollege Andreas Ulrich spricht mit Eduard Geier, auch wenn der anscheinend nicht so viel Bock auf das Interview hat.
Eduard, vor ein paar Minuten hatten Sie noch ein blaues T-Shirt an und viele hier im Stadion haben gemunkelt, warum geht er heute nicht in grün auf den Rasen? Gab's da ernsthaft die
Gefahr? Jetzt.
Wir haben gerade gehört, die Hannoveraner fühlen sich fit, sind gut drauf. Haben Sie ein ähnliches Gefühl von der Mannschaft? Die Jungs waren sehr selbstbewusst.
Ich verstehe nichts.
Haben Sie ein gutes Gefühl?
Ja, das weiß ich erst nach dem Spiel. Also ich bin optimistisch gewesen die ganze Zeit, dass wir das schaffen können. Und nach dem Spiel sind wir klüger. Gut.
Also, Dankeschön, Eduard Geier.
Und ihr hört es ja schon im Hintergrund, die Stimmung im Stadion kocht fast über. Aber Carsten Linke, der merkte direkt zu Beginn eins.
Es war natürlich lautstark, es war extrem aufgepeitscht und es war vor allen Dingen, im Cottbus wurde ja vorher ein bisschen auch vom Klassenkampf geschrieben. Am Ende hat sich herausgestellt, es sollte immer mehr sich rausfokussieren, dass es eher ein Kampf der Rassen werden sollte im Stadion. Und das tut mir heute noch weh und leid für unsere Mitspieler wie Otto Addo und Gerald Asamoah.
Denn die beiden hatten richtig zu kämpfen. Von den Zuschauerrängen flogen Bananen und Orangen aufs Feld. Und jedes Mal, wenn Otto Addo oder Gerald Asamoah am Ball waren, gab es von den Fans laute Pfiffe und Urwald- bzw. Affengeräusche, wie man hier im Hintergrund auch gut hören kann. Ihr könnt ja mal versuchen herauszuhören, wann der Ball zu Otto Addo kommt. Otto Addo wurde in Hamburg geboren und war zum Zeitpunkt des Spiels 21 Jahre alt. Seine Wurzeln liegen in Ghana und er ist ein schwarzer Fußballer, genau wie Gerald Asamoah, der in Ghana geboren wurde, aber seit seinem 12. Lebensjahr, also seit 1990 in Deutschland lebte. So erinnert sich übrigens Gerald Asamoah an die Stimmung zu Beginn.
Es ist eine Geschichte, die man einfach nicht so schnell vergessen wird. Man wird auch nie vergessen, weil die Leute fragen, wie war es da hin und her. Aber das Spiel in Cottbus war schon hart. Also ich war zu der Zeit 18. So war es in den jungen Jahren zu leben, war brutal.
Im Spiel selbst ist es dann so, dass Otto Addo bereits nach 17 Sekunden verletzt am Boden liegt.
Und da liegt schon Otto Addo am Boden. Außerhalb unseres Blickwinkels war er gleich mal hart zusammengekracht mit Ingo Schneider.
Was genau passiert war, lässt sich mit den Fernsehbildern nicht genau klären. Kommentator Gerhard Delling mutmaßt, dass Addo mit seinem Gegenspieler Ingolf Schneider zusammengekracht war. Aber es folgen in den nächsten Minuten weitere Fouls. Und zwar immer wieder gegen Gerald Asamoah und Otto Addo.
Ich glaube, es waren so viele Fouls, die eigentlich Körperverletzungen waren. Und die Cottbusser wollten ja nur Gerald und Otto, wie man so schön sagt, den Schneid abkaufen und haben letztendlich nicht damit gerechnet, dass es nicht nur zwei außergewöhnliche Spieler sind, sondern auch zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, die an dem Tag eben auch die richtige Antwort auf den Platz geben wollten. Otto und Gerald sind, glaube ich, im Laufe der Saison immer mal wieder getreten worden und sie haben sich davon nie beeindrucken lassen, dass aber eine ganze Mannschaft Hetzjagd macht und quasi die Spieler von einem zum anderen durchgereicht werden, um ihn als Nächster umzuhauen und dann noch eine rassistische Beleidigung hinterher.
Also es kam nicht nur von den Rängen, diese rassistischen Beleidigungen, sondern auch von den Cottbuser Spielern?
Das kam auch von den Cottbuser Spielern.
Und diese direkten Beleidigungen der Gegenspieler bestätigte auch Asamoah.
Diesen Hass in Menschen, also gegenüber Menschen, die vielleicht nur den Fußball spielen wollen, aber dadurch, dass wir vielleicht anders aussahen, wurden wir wirklich, es war schon hart, damit umzugehen. Man hat versucht, sich auf das Spiel zu konzentrieren, aber du hast ja auf dem Platz auch von gewissen Mitspielern Sachen gehört bekommen, was schon, ich muss sagen, es hat mich wirklich gestärkt. In meinen jungen Jahren sowas, es hat mich wirklich, das kann doch nicht sein. Und also für uns war es noch schlimmer, zu wissen, dass du hier gar nicht gewollt bist, dass du bist einfach schnell weg.
Bei einem Einwurf wird dann auch sein Teamkollege Fabian Ernst von einem Cottbusser Fan bespuckt.
Schauen Sie mal, da wird gespuckt. Das ist nicht nur nicht die feine brandenburgische Art. Auch in der Lausitz ist das nicht allzu weit verbreitet. Das gehört sich nicht.
In der 16. Minute ist dann aber wieder Asamoah das Opfer. Er bekommt einen Ellbogenschlag von Jens Melzig ab.
Von Georg Gardelle. Schauen wir genau aus dieser Perspektive dort hier. Oh ja. Böse, rüde Attacke. Absolut entfernt. Ellbogen ausgefahren. Und der ging auch noch zum Gesicht. Also insofern muss ich sagen, Glück für Melzig.
Jens Melzig konnte da wirklich froh sein, dass er noch weiterspielen durfte.
Für mich war schon klar, nach dem Hinspiel, weil wir das Hinspiel, ein Spieler von Cottbus rausgeflogen ist durch mich, weil er mich gefoult hat und er gelb-rot bekommen hat. Und für mich war klar, dass die heiß auf mich sind in Cottbus. Auch auf Otto, weil die wussten schon, dass wir auch schon die Spieler, die das Spiel entscheiden könnten, und deswegen haben die versucht, uns einfach kaputt zu machen. Die wollten uns kaputt machen, um halt unser Spiel kaputt zu bekommen, und das haben die auch geschafft.
Aber auch 96 war dann natürlich kein Kind der Traurigkeit. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung fand nach dem Spiel ein gutes Bild, wie ich finde. Es waren quasi zwei Schwergewichtsboxer in der letzten Runde, die mit letzter Kraft gegeneinander antraten. Kaum einen Zweikampf gab es ohne Nicklichkeiten. Aber meine persönliche Einschätzung sieht so aus, dass sich Hannover 96 immer noch in einem Rahmen bewegte, den Energie Cottbus allerdings immer wieder verließ. Sportlich hatte Energie Cottbus im ersten Durchgang auch schon gute Möglichkeiten. Einmal musste Carsten Linke in höchster Not vor Toralf Konetzke klären, dann landete eine Flanke von Detlef Irrgang auf der Latte. Ein Schuss von Jens-Uwe Zöpfel hält 96-Torwart Jörg Sievers gerade so. Aber 96 hält gut dagegen und kommt auch immer wieder gefährlich vors Energietor. Das 1:0 fällt dann aber in der 39. Minute für Cottbus. Ein abgefälschter Freistoß von Thomas Hossmann.
Gefährliche Position. Etwas mehr als 20 Meter. Das ist die Entfernung für einen wie Thomas Hossmann. Jawohl, er schießt. Und er trifft.
Auf so eine Situation hatten wir uns eigentlich vorbereitet. Was passiert, wenn wir zurückliegen? Wie wollen wir als Mannschaft reagieren? Da hat uns Reinhard Fanz im Vorfeld schon gesagt, pass auf, die machen am Anfang Druck, wenn die in Führung gehen. Nicht gleich alle nach vorne rennen, Ruhe bewahren. Wir machen dann von außen die Ansagen, was dann im nächsten Schritt passiert, nehmen dann vielleicht Wechsel vor innerhalb der Mannschaft oder auch bringen frische Kräfte von außen. Also darauf waren wir im Grunde vorbereitet. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass die Mannschaft das dann relativ schnell auch weggesteckt hat.
Denn es gab den schnellen Ausgleich durch den 18-jährigen Fabian Ernst, wenn auch mit Unterstützung von Torwart Kai Wehner, dem der Ball durch die Hände rutscht. Mit diesem 1:1 kurz vor der Pause, einem für 96, wie man ja so schön sagt, psychologisch wichtigen Zeitpunkt, geht es dann in die Halbzeit. Mit diesem 1:1 wäre Hannover aufgestiegen, weil es damals noch die Auswärtstorregel gab und da hatte Hannover eben mehr Auswärtstore erzielt.
Ich kann mich erinnern, dass wir sehr analytisch in die Halbzeitpause gegangen sind. Ich habe mit Dieter Hecking dann noch gesprochen, weil wir eben zu viele Torchancen zugelassen haben, selbst zu wenig rausgespielt haben. Wir haben unter uns Spielern schon mal letztendlich darüber geredet, dass es, wenn wir so weiterspielen, nicht klappt. Und dass wir da was ändern müssen, dass wir noch mehr dagegen halten müssen. Und Reinhard Fanz hat dann letztendlich das Gleiche gesagt. Insofern waren wir, glaube ich, ganz gut gerüstet für die zweite Hälfte.
In der zweiten Hälfte kann Hannover die guten Vorsätze vorerst umsetzen und wird immer besser. Es gibt gute Chancen auf das 2:1. Eine Flanke des eingewechselten Milovanovic rauscht knapp am Tor und den Mitspielern Otto Addo und Fahed Dermec vorbei.
Und wer weiß, was passiert wäre, wenn sie sich da nicht gegenseitig gestört hätten. Otto Addo und er hier.
Aber dann
durchschlafen für die wichtigen Spiele. So, und jetzt ist das Flutlicht ausgefallen.
Wird's dunkel.
Bin gespannt, was jetzt passiert.
Das war eine kuriose Situation. Mir ist immer noch in Erinnerung, dass Ede Geier direkt seine Spieler zusammengerufen hat, schnell reagiert und insofern haben die direkt Besprechung gemacht. Wir haben erstmal gestanden und gewartet, was der Schiedsrichter sagt.
Wir haben Druck gemacht. Und es war nur die Frage, wann wir das zweite Tor machen. Und auf einmal schießt er und auf einmal geht der Licht aus. Wir standen da und wussten gar nicht, was los ist, was hier passiert. Und dann stand es gerade fast 10 Minuten oder so, hast du gewartet, bis das wieder anging. Und auf einmal wurden wir überrannt.
Während viele Fans Feuerzeuge anmachen und hochhalten, spricht Reporter Andreas Ulrich mit dem Schiedsrichter Georg Dardenne.
Also, ich habe gerade mit dem Schiedsrichter gesprochen, live will er es im Fernsehen nicht sagen. Er sagt, bis zu 30 Minuten würde er das Spiel unterbrechen. Wann also in den nächsten 30 Minuten gelingt das Licht hier wieder auf volle Lux-Zahl hochzufahren, dann kann weitergespielt werden. Ansonsten würde er abbrechen. Mehr wollte er erstmal nicht sagen, wir bleiben aber dran.
Das waren noch Zeiten, da konnten auch noch während der Halbzeit Interviews mit Trainern geführt werden oder eben auch in Spielunterbrechungen, wie hier, wie Steffen Simon bewies, denn er schnappte sich 96-Trainer Reinhold Fanz, der ja unter Flutlicht eigentlich, genau wie sein Manager, nicht spielen wollte.
Sie hatten so viel Angst vor dem Flutlicht und nur ist es aus, aber jetzt ist Ihnen auch nicht recht, ne?
Nee, wir möchten gern weiterspielen. Ich hoffe, dass es gleich weitergeht, weil unsere Mannschaft gut dagegen hält und weil wir auch Chancen haben, das 2-1 zu erzielen.
Haben Sie sowas schon mal erlebt?
Nee, das erste Mal.
Wie geht das jetzt weiter? Hat der Schiedsrichter gesehen von mir?
Nee, der Schiedsrichter wartet ab, bis das Licht wieder angeht. Ich hoffe, dass es angeht. Ansonsten wüsste ich auch nicht, was da geschehen soll.
Was macht man denn jetzt in so einer Situation als Trainer? Die Jungs zusammenholen, kleine Teambesprechung?
Ja gut, die Jungs konnten was trinken, konnten sich ein bisschen verschnaufen, ein bisschen Luft holen. Von daher gesehen ist es ganz gut, aber letztendlich muss es auch irgendwann weitergehen.
Für uns Gelegenheit, ein bisschen zu plaudern über das, was jetzt weiter passiert. Was hätten Sie denn jetzt ohnehin gemacht? Den Milovanovic haben Sie gerade schon gebracht. Steht noch irgendeine Auswechslung an?
Na gut, es machen sich alle Spieler warm und es könnte sein, dass Leo Manzi reinkommt oder auch dann Frank Gehrmann, ein Abwehrspieler noch. Das kommt auf den Spielverlauf drauf an und ob es Verletzungen gibt.
Vielen Dank, Reinhold Fanz. Zurück zu Gerhard Delling.
Reporter Andreas Ulrich tigert währenddessen über das Feld und hat den nächsten Gesprächsgast.
Ja, und jetzt haben wir den Mann vom DFB hier, Bernd Wusterhausen vom Spielerschutz. Gerhard Delling hat gerade vorgeschlagen, der DFB möge doch ein Einsehen haben und das Spiel jetzt abbrechen und erklären, beide Mannschaften steigen auf in die zweite Bundesliga. Tun Sie es?
Na, das wird mit Sicherheit nicht geschehen. Wir werden versuchen, dass das hier repariert werden kann in kürzester Zeit. Dann wird das Spiel fortgesetzt. In der 15. Minute der zweiten Halbzeit abgebrochen worden, beziehungsweise unterbrochen. Und wir werden das Spiel, wir haben mit den Schiedsrichtern eben gesprochen, weiter fortführen, wenn die Anlage sich reparieren lässt. Aber ich kann technisch dazu noch nicht sagen. Wir müssen abwarten, was da jetzt passiert.
Der letzte Stand der Dinge war, das Schiedsrichter-Trio hat gesagt, 30 Minuten geben wir den Technikern Zeit, dann wollen wir wieder anpfeifen. Hat sich daran was geändert?
Da hat sich nichts dran geändert. Wir haben gerade besprochen und wir werden so lange warten. Ich hoffe nicht, dass es so lange dauert, aber dann werden wir die Partie fortführen dann.
Was sieht denn das Reglement für den Fall ab, dass hier abgebrochen werden muss? Gibt es dann ein erneutes Spiel in Cottbus? Fängt das, hoffen wir jetzt wahrscheinlich die Cottbuser Fans, dann wieder bei 0-0 an?
Nein, das fängt bei 0-0 an, so wie in Hannover. Das muss also dann neu angesetzt werden, wenn das Spiel heute hier nicht fortgesetzt werden kann aus den bekannten Gründen.
Das heißt, dann würde neu angesetzt werden in Hannover?
Nein, in Cottbus.
In Cottbus und es stünde am Anfang wieder 0-0.
Ja, 0-0, so wie das erste Spiel ausgegangen ist in Hannover.
Alles klar, also oder auch nicht klar. Also wir üben uns erstmal noch in demütiger Geduld und ich gehe nochmal hoch zu Gerhard Delling.
Und der nächste, der in der Spielunterbrechung interviewt wird, ist Cottbus-Präsident Dieter Krein.
Was hat diese Flutlichtanlage nochmal gekostet?
800.000. Ich kann mir die Sorgen der Hannoveraner gar nicht vorstellen, von der Flutlichtanlage zu sehen, ja. Es ist nur im Halbmondschein hier.
Ja. Sie sind ja von Berufswegen mit Energie, haben Sie was zu tun. Was, können Sie mir mal erklären, was da passiert sein kann?
Ja, an der gelieferten Energie kann das nicht liegen. Das muss ein technischer Defekt sein hier drin. Die Leute der Stadt sind schon unterwegs. Es ist auch Notstrom Aggregat da. Das technisch dürfte das überhaupt nicht passieren, was hier eingetreten ist.
Aber es hat niemand aus Versehen mal den Nebel umgelegt, weil es 1-1 steht und Hannover in der zweiten Liga wäre, oder?
Ach, der Raum ist abgeschlossen. Mit solchen Mitteln arbeiten wir nicht.
Mal im Ernst, wie wird das jetzt weitergehen? Also der DFB hat gesagt, 30 Minuten Unterbrechung maximal, dann würde neu angesetzt. Glauben Sie, dass das Problem in 30 Minuten in den Griff kriegen?
Na, ich denke, dass der richtige Hebel rumgeworfen wird und dann muss das hier weitergehen. Am Ende bin ich so neugierig, da muss ich selbst mal hinschauen. Na, zur Not haue ich den Hebel selbst herum.
Na dann, wollen wir Sie nicht länger aufhalten. Vielen Dank, Dieter Krein. Ich gebe ab an Hagen Bostorff.
Merken wir uns mal, dass Dieter Krein aus der Energiewirtschaft kam. Aber nach gut 10, 15 Minuten, es sollen so 12 gewesen sein, ist das Licht dann wieder an und es kann weitergehen. In der 72. Minute hat Hannover 96 dann eine gute Chance und trifft sogar zum 2-1.
Gerne und die Riesenmöglichkeit. Und abgepfiffen, Milovanovic war zur Stelle. Abseitsentscheidung erkannt.
Eine Wiederholung der Aktion gibt es nicht, aber das Standbild sieht für mich nicht nach Abseits aus. Es ist schon das zweite Tor, das 96 weggepfiffen wurde.
Solche Situationen, wenn du gerade wieder, du bist ja dann schon wieder aufgestiegen für 10 Sekunden und man merkt ja auch, dass die Zeit immer weniger wird. Also da steigt der Druck natürlich, letztendlich aber auch kriegt man nochmal so einen Push, weil man ja die Möglichkeit schon wieder erspielt hat. Ja, es sollte irgendwie alles an dem Tag nicht in unsere Richtung laufen.
In der 72. Minute gibt es dann den nächsten negativen Höhepunkt, denn Jens Melzig foult Otto Addo erneut. Ob er ihn jetzt dolle trifft, möchte ich nicht beurteilen, aber er geht so ohne Rücksicht auf Verluste in den Zweikampf, dass Addo einfach nur hoch durch die Luft fliegt.
jetzt kommt. Was können Sie nicht denken? Gelb-Rot gegen Jens Melzig.
Melzig hatte Asamoah in der ersten Halbzeit ja schon den Ellbogencheck verpasst. Nun beschimpft er erst Otto Addo nach dem Foul und geht anschließend mit 5 anderen Cottbusser Spielern auf Schiedsrichter Georg Dardenne los. Toralf Konetzke zieht Dardenne sogar an den Schultern, aber Dardenne drückt die Cottbusser weg. Anschließend rufen die Fans Schieber in Richtung des Schiedsrichters.
Der Schiedsrichter war mit Sicherheit beeinflusst, wie das in so einem Stadion, in so aufgeheizter Situation Stimmung, dann auch ist. Wir haben vor dem Spiel viele Videos von Cottbus gesehen und in einem ging es nur darum, wie der Gegner beim Schiedsrichter sich beschwert. Und ja, es war über die Saison viele Szenen und das war schon lang. Das haben, glaube ich, Mannschaften unter Ede Geier so ein bisschen perfektioniert, den Schiedsrichter massiv zu beeinflussen. Gar kein Vorwurf, nur wir waren darauf vorbereitet. Vielleicht hätten wir das Video auch dem Schiri schicken sollen, dann hätte er in der Rudelbildung, die es damals ja in der Form noch gar nicht gab, vielleicht eher mal gelbe Karten gezückt.
Denn was in dieser Rudelbildung passierte, bot eigentlich genug Material für gelbe Karten. Aber nach dem Flutlichtausfall hatte sie schon was angedeutet. Hannover hatte seine gute Linie immer mehr verloren und Cottbus wurde immer stärker. Und nur eine Minute nach dem Platzverweis gab es dann eine Chance für Energie. Nur wenige Sekunden nach dem Platzverweis schießt Detlef Irrgang also das 2:1 für Energie Cottbus, die damit wieder in die zweite Liga aufgestiegen wären. Das ein, meiner Meinung nach, reguläres Tor von Kreso Kovacek, Hannover wenig später weggepfiffen wurde, nimmt 96 irgendwie ohne große Proteste hin. Wenig später wird Gerald Asamoah dann ausgewechselt. In der 77. Minute nimmt ihn sein Trainer vom Platz und erlöst ihn damit auch von den rassistischen Beleidigungen.
Ich habe versucht wegzuschalten, wenn ich schon in meinem Tunnel bin und mein Fußball spiele, dann schalte ich sehr viel ab. Aber dieser Hass konnte es nicht mehr. Also ich war wirklich auch glücklich und froh, als ich dann raus bin.
Für Hannover 96 geht dann nicht mehr viel. Spätestens als Detlef Irrgang erneut ansetzt und nach einem Solo und ein wenig Glück zum 3:1 trifft. Dabei tanzt er seinen Gegenspieler Carsten Linke aus.
In der Situation ist auch klar, mein Fehler war. Der Detlef Irrgang macht natürlich eine super Bewegung nach innen, nimmt den super mit. Und trotzdem muss ich genau den Laufweg letztendlich zustellen. Wenn er nach außen weggeht, passiert nichts. Dass das dann am Ende glücklich ist, ist dann die zweite Geschichte. Aber der spieltaktische, also von mir als Einzelspieler, taktische Fehler, ist, dass ich die Innenbahn nicht so zugestellt habe, dass er da nicht durchgehen kann.
Keine Aufregung mehr, das Spiel ist aus.
Und damit ist Energie Cottbus in die zweite Liga aufgestiegen und Hannover 96 bleibt trotz einer tollen Saison in der Regionalliga Nord. Daraufhin stürmen Cottbuser Fans vor Freude den Platz. Aber besonders für Otto Addo und Gerald Asamoah waren das nochmal richtig hitzige Augenblicke.
Also Angst hatte ich. Du hast ja, wenn du auf dem Platz stehst, hast du ja einen Schutzring. Auf einmal werden die Leute, die dir diesen Hass entgegenbringen, auf einmal laufen alle auf den Platz und fassen, was passiert hier gerade. Und du weißt, es gibt immer irgendjemanden, der einfach anders denkt. Wir hatten ein paar Sicherheitsleute, die uns dann gemacht haben, aber ich weiß, dass jemand mich getreten hat und so. Ich wollte einfach nur schnell weg, weil es hätte alles passieren können auf jeden Fall. Weil die sind aufgestiegen, sollen die fahren, aber es war leider so, dass man das Gefühl hatte, ey, wenn du hier nicht schnell wegkommst, könnte es noch Schlimmeres passieren. Das war halt, warum ich so schnell aus diesem Stadion raus wollte. Das Schlimmste war, dass bei Cottbus ein schwarzer Spieler noch da war. Der war nicht im Kader, aber der war ein Spieler. Dann, ich habe so, wie schaffst du es hier? Wie kannst du hier spielen? Und das war so, also wir reden von 96, 97, das war brutal. Es war wirklich brutal, was die mit uns gemacht haben.
Nach dem Spiel hat Steffen Simon dann 96-Verteidiger Carsten Linke und den Cottbuser Stürmer Toralf Konetzke im Interview.
Wir haben hier einen Verlierer und einen Sieger. Ich denke, wir fangen mal mit dem Verlierer an. Es ist ein Drama. Man kann es nur sagen, es ist ein Drama, dass eine dieser beiden Mannschaften nicht aufsteigt. Ist da wirklich eine kleine Katastrophe. Carsten Linke, ich weiß nicht, wie ich Sie jetzt trösten kann. Versuchen wir es da einfach mal anzugehen. Wie kann sowas sein? Es steht 1-1. Ihr seid in der zweiten Liga. Cottbus mit einem Mann weniger und ihr verliert dieses Spiel. Was ist da passiert?
Na gut, wir haben den Konter gefangen. Mit dem Ball unterlaufen. Gut, die Cottbusser natürlich auch gut gespielt, aber wir haben dann in der Defensive die Fehler gemacht, die wir vorher im Spiel eigentlich nicht gemacht haben. Und ich denke, aufgrund der Cottbusser kämpferischen Leistung ist der Sieg dann letztendlich auch in Ordnung. Wenn wir hinten solche Fehler machen, wird es halt bestraft.
Ich denke mal, Sie brauchen jetzt eigentlich selber Trost. Trotzdem werden uns in Niedersachsen, im Niedersachsenstadion sind zum Beispiel 25.000 Menschen, die brauchen genauso Trost. Haben Sie ein paar Worte für zu Hause?
Ja, es fällt natürlich schwer. Ich kann nur unseren Fans danken für die Unterstützung während der gesamten Saison und kann nur versprechen, dass wir es im nächsten Jahr wieder versuchen werden. Und tut mir leid, hat leider nicht gereicht heute.
Ihr seid eine großartige Mannschaft während der Saison gewesen und ich denke, auch in Cottbus fühlt man jetzt mit euch. Vielen Dank, Carsten Linke. Der Sieger, Thoralf Konetzke, Peres Schell-Kent, gleich bekommen von Carsten Linke. Wie geht's Ihnen jetzt?
Ja gut, es war schon wie gegen Karlsruhe, begreifen kann man es wahrscheinlich. Erst später, ist natürlich eine schöne Sache, vor so einer Kulisse zu spielen und dann zu gewinnen.
Was ist in dem Moment in Ihnen vorgegangen, als es beim Stand von 1-1 plötzlich hieß, 10 Cottbusser gegen 11 Hannoveraner?
Ja, ich fand, es war wieder eine völlig unberechtigte gelb-rote Karte war. Ja, was sollten wir machen? Wir mussten ja weiterspielen und glücklicherweise fiel gleich 2-1.
Aber es scheint so, als wenn ihr solche Situationen bräuchtet. Ansonsten wäre es kein echtes Wunder à la Cottbus gewesen, ne?
Ja, es scheint so. Wir haben in der Saison schon viele solcher Situationen überstehen müssen und auch heute.
Jetzt seid ihr Zweitligist und nun, Stuttgart kann kommen?
Natürlich, jetzt ist natürlich alles möglich, ne?
Vielen Dank, Thoralf Konetzke. Ich weiß nicht genau, wie wir jetzt weiterverfahren. Vielleicht mal einen Blick nach Hannover.
Cottbus-Trainer Ede Geier sagte nur, vor der Partie habe ich genauso gezittert wie die Spieler. Wir haben 90 Minuten bis zum Umfallen gekämpft. Es ist ein toller Abschluss eines wundervollen Jahres. Wir sind unheimlich stolz. Und während tausende Fans auf dem Rasen feierten, ging es in der 96-Kabine ruhiger zu.
Für die jüngeren Zuhörer, Alkohol ist keine Lösung, aber in dem Fall, man war eigentlich, ich glaube, die ersten eineinhalb Stunden sagt man gar nichts. Da sitzt man im Bus und ist völlig gerädert, völlig down. In der Kabine haben wir auch vorher schon gesessen, da hat irgendjemand ein Bier reingestellt. Wir haben die am Anfang gar nicht angerührt, dann haben wir ein Bier da getrunken und ich glaube, das eigentliche ist erst viel später gekommen. Eine riesengroße Leere, wenn ein Jahr Arbeit in 90 Minuten hinfällig ist.
Bis heute ranken sich um dieses Spiel die Mythen, warum in der 61. Minute das Flutlicht ausgegangen war. Es gibt viele Punkte, die Verschwörungstheorien befeuern. Dass Cottbus-Präsident Dieter Krein aus der Energiebranche kam, passt natürlich. Dass die Anlage eigentlich noch ziemlich neu war. Dass die Anlage genau dann aus vielleicht 96 das Spiel in den Griff bekam. Absicht oder ein tatsächlicher Blackout?
Eigentlich ist beides möglich, aber deswegen haben wir das Spiel nicht gewonnen oder verloren. Wir haben uns dadurch aus dem Rhythmus bringen lassen durch einen Einfluss von außen und haben dann unsere eigenen Chancen nicht genutzt und der Gegner hat seine genutzt. Und am Ende war Cottbus, und das muss man sagen, kämpferisch sind sie dann ja auch gar nicht so unverdient aufgestiegen. Sie haben in beiden Spielen eine gelb-rote Karte gehabt und haben trotzdem in der Endabrechnung nach 180 Minuten 3-1 gegen uns gewonnen. Und das bei unserer Offensivabteilung. Wir waren ja gerade in der Saison, haben wir 105 Tore geschossen. Und Kreso und Vladimir Jovanovic haben zusammen über 50 Tore geschossen. Mhm. Dann haben wir Otto Addo, Gerald Asamoah, also Dieter Hecking. Wir haben ja fantastische Offensivspieler gehabt und haben in 180 Minuten letztendlich ein Tor nur erzielt und am Ende drei Fehler gemacht, die in der Form dann auch nicht passieren dürfen.
Cottbus-Trainer Eduard Geier schwor später einmal, dass er nichts mit dem Flutlichtausfall zu tun gehabt hätte. Ein Artikel der Lausitzer Rundschau beschreibt, wie er dem Mannschaftsleiter Hajo Prinz während der Unterbrechung zurief, dass er das Licht besser schnell wieder einschalten sollte, was er darauf schließen lässt, dass Geier wirklich nichts von all dem wusste. Hajo Prinz ist inzwischen gestorben. Detlef Irrgang, der doppelte Torschütze, sagte über ihn mal, dieses Geheimnis hat der gute Hajo Prinz einfach mit ins Grab genommen. Für Energie Cottbus war dieser Aufstieg der Anfang von den größten Jahren der Vereinsgeschichte. Auch wenn das DFB-Pokalfinale mit 0:2 gegen den VfB Stuttgart verloren ging.
Der VfB Stuttgart ist Pokalsieger, der sich am meisten...
Im Jahr 2000 stieg Energie Cottbus dann zum ersten Mal in die Bundesliga auf und gewann in seiner Premierensaison sogar direkt mit 1:0 zu Hause gegen den FC Bayern München.
Das Tor des Tages bereits nach 16 Minuten. Wilmosch Seeböck schließt den Cottbuser Konter erfolgreich ab. Ein Traumkonter, wie die Wiederholung zeigt.
Inzwischen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, spielt Energie Cottbus aber wieder in der Regionalliga Nordost und scheint auch so schnell nicht mehr in die zweite oder sogar erste Liga zu kommen. Für Hannover 96 begann nach den Relegationsspielen aber auch die große Zeit. Ein Jahr später erreichte Hannover wieder die Relegation, dieses Mal gegen TB Berlin. Das Hinspiel hatte Hannover mit 0:2 in Berlin verloren. Dieses Mal gab es dann aber das Rückspiel in Hannover und dort erzielte Vladan Milovanovic per Fallrückzieher kurz vor Schluss das 2:0.
Langsamer Spielaufbau bei 96. Über die Außen, das ist das richtige Rezept, so war es schon beim 1:0. Jetzt mal Risiko. Und da ist er drin! Und wer war's? Vladan Milovanovic! Unglaublich!
Und im Elfmeterschießen setzte sich Hannover 96 durch und stieg so ein Jahr später ebenfalls in die zweite Liga auf.
Hannover 96 ist in der zweiten Fußball-Bundesliga.
Im Jahr 2002 ging es dann sogar zurück in die erste Liga. Inzwischen hatte sich 96 in der zweiten Liga aber wieder gemütlich gemacht, schielt jedoch auch auf eine Bundesliga-Rückkehr. Mehr als 20 Jahre später ist dieses Spiel in Cottbus weiterhin nicht vergessen. Bei vielen 96-Fans ist bis heute kein Gras über die Sache gewachsen und Cottbus ist für sie bis heute ein rotes Tuch. Nicht nur wegen des Flutlichtausfalls, sondern auch wegen der rassistischen Äußerungen. Im Juni 2023 zeigte sich das nochmal ganz deutlich, dass dieses Spiel nicht vergessen wurde. Energie Cottbus spielte gegen die Spielvereinigung Unterhaching in der Relegation um den Aufstieg in die dritte Liga. Vor dem Rückspiel in Cottbus twitterte Energie: Wir brauchen die Giftigkeit wie einst gegen Karlsruhe, Hannover oder die Bayern. Eine Erinnerung an erfolgreiche Spiele der Vergangenheit, unter anderem das 3:1 gegen Hannover in den Aufstiegsspielen zur dritten Liga. Damit wollte Energie Cottbus seine Fans anspornen, doch Hannover 96 reagierte auf Twitter direkt und antwortete: Ein Spiel, die Relegation 1997 in Cottbus, das Beteiligte aufgrund rassistischer Beleidigungen noch mehr als 2 Jahrzehnte später als ihr schlimmstes Erlebnis im Fußball bezeichnen, sollte in keinster Weise glorifiziert werden. Energie Cottbus löschte den Tweet wenig später und erklärte, dass man damit nur die Fans zur lautstarken Unterstützung anspornen wollte. Gleichzeitig bestätigte Cottbus aber auch die rassistischen Vorfälle aus dem Spiel 1997 gegen Hannover. Solche Äußerungen und Handlungen sind weder im Stadion noch anderswo zu akzeptieren. Das gehört nicht zum FC Energie und war ausdrücklich und keinesfalls Gegenstand des veröffentlichten Tweets. Weder sollten rassistische Vorfälle aus dem damaligen Spiel gegen Hannover 96 verharmlost werden. Vielmehr steht der FC Energie für Vielfalt und Toleranz. In einem Interview mit dem Magazin 11 Freunde ging Otto Addo nochmal auf das Spiel gegen Energie Cottbus ein. Er sagte 2005, und jetzt ganz wichtig, zitiere ich Otto Addo: Weil das Stadion damals mit 20.000 Zuschauern voll war und auf einmal schrien die Fans 2-3 Minuten lang Neger raus. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Auch die Gegenspieler haben mich und Gerald Asamoah beleidigt, wollten uns provozieren. Laut Addo gab es von Cottbuser Seite und auch von der Seite des DFB damals keine Reaktion. Dass dieses Spiel aber Spuren hinterlassen hat, steht völlig außer Frage.
Und ich sage es ja jedes Jahr, wenn Cottbus dann als aufgestiegen sind, ich bin stark gespielt, aber kam diese Erlebnisse immer. Obwohl ich sage, die waren halt dann herzlicher, aber trotzdem hast du immer, wenn du da an der Cottbus bist, boah, nee, immer, nein, nicht wieder. Oder wenn du den Cottbus schon hörst, denkst du, boah, das war's so. Und das ist halt so, leider wirst du es nie verdrängen können.
Musik. So, das war die Episode um den Flutlichtausfall von Cottbus. Eine Episode, für die ihr übrigens via Instagram abgestimmt habt. Also schaut da gerne mal vorbei, falls ihr mir dann noch nicht folgt. Aber generell ein Thema, von dem mir damals schon mein Vater immer erzählt hat. Mein Elternhaus ist in der Nähe von Hannover und da war das ein ziemlich großes Ding damals, das weiß ich noch. Umso schöner, dass es Hannover ein Jahr später auch noch in die zweite Liga geschafft hat. Und Energie Cottbus ist auch wirklich tief verankert in meinem kindlichen und jugendlichen Bundesliga-Erinnerung. Aber ganz ehrlich gesagt habe ich bis zur Recherche für dieses Thema nicht gewusst, dass es damals diesen Rassismus während des Spiels gegeben hat. Für mich war es immer das Spiel mit dem ausgefallenen Flutlicht und ich finde es einfach heftig, wie offen das damals gezeigt und wie wenig dagegen getan wurde. Auch in der Nachbetrachtung gab es zur damaligen Zeit kaum Reaktion und ich kann mir natürlich nicht im Entferntesten vorstellen, wie schlimm das für Otto Addo und Gerald Asamoah damals gewesen sein muss. Sowas darf echt nie mehr passieren. Aber jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage aller Fragen an euch. Was hatte es mit dem Flutlichtausfall auf sich? Hat da jemand die Sicherung rausgedreht oder war es tatsächlich einfach nur ein Versehen? Bis heute ist das Mysterium übrigens immer noch ungelöst, deswegen schreibt doch einfach mal in die Kommis, was ihr glaubt, was damals los war. Eure Verschwörungstheorien gerne in die Kommentare jetzt oder vielleicht weiß es ja auch jemand von euch. Ab in die Kommis. Die Links zu den Plattformen, wie und wo das geht, findet ihr in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfußball.de. Ansonsten hoffe ich, dass diese Ausgabe am Karfreitag rauskommt, aber ich glaube, das schaffe ich. Ich wünsche euch deswegen jetzt ein paar schöne Osterfeiertage. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Episode. Macht es gut!